kommt noch, bin ich aber fertig, zum Trump und der kurz der Anwaltung. Also der Aufstieg Deutschland verdankt sich so gesehen einer berechnenden Konzession der USA als Weltmacht. Der USA als ökonomischer und politischer, damals unbestrittener Vormacht. Und diese Konzession hat immer darauf beruht, dass die USA natürlich in dieser von ihr geordneten Welt, in dieser Öffnung für den Dollar, in dieser Durchsetzung des Prinzips freier Konkurrenz, dass sie darin einen Nutzen gesehen haben für ihre weltordnungsstiftende Geltung und für ihren ökonomischen Zugewinn, also für ihre nationale Bereicherung, die gleich von Haus aus global berechnet und nicht bloß berechnet, sondern betrieben worden ist. Also sowas wie eine prinzipielle strategische Rechnung der USA, ein solcher prinzipieller Nutzen, der die zunehmend unübersehbaren Beschädigungen dieser amerikanischen Rolle eben prinzipiell überstiegen hat. Also auch sowas wie für Amerika vor allen ökonomischen und Machtrechnungen liegende sich verlassen und setzen auf die von ihnen gestiftete Weltordnung als Mittel amerikanischer, ja, der Zementierung amerikanischer Vormacht. Das wird vom Trump jetzt prinzipiell in Frage gestellt.
Moment, eine Frage.
Ja.
Verstehe ich nicht. Wieso nutzt es den USA, wenn sie zulassen, wieso nützt es den USA, wenn die Zulassung betreiben, dass so ein Block wie die EU oder so ein Land wie Deutschland den Konkurrenz machen?
Er fragt, wieso nützt es den USA, wenn sie zulassen, dass Europa, Deutschland ihnen Konkurrenz macht? Die Antwort haben wir nach der einen Seite hin ungefähr, naja, sagen wir mal 50 Jahre oder sowas, Weltordnung, Weltmarkt gegeben. Amerikanisches Kapital hat sich ja die ganze Welt erobert. Sind ja in jeder Nation. Wie gesagt, der Trump jetzt, wenn der sagt, er beschneidet die Freiheiten des internationalen Geschäfts, dann ist das nichts Äußerliches, sondern dann ist das ein Eingriff in lauter Verhältnisse, wo sogar amerikanisches Kapital die Frage aufwirft, ob ihnen das nutzt, wo umgekehrt mit dem Dollar, der Trump sagt, Amerika und nicht zu Unrecht, eine Macht besitzt, an der kommt nach wie vor, oder an der kommt keine der aufstrebenden Mächte einfach vorbei, und wo Amerika auch Europa als seinen Konkurrenten ökonomisch ausgenutzt hat. So, da kannst du immer sagen, ja, das ist der Widerspruch der Konkurrenz. Und dass es ein Widerspruch ist und darin die ganze Rechnung nicht einfach aufgeht, auch das ist die andere Seite, die Berechtigung an deiner Frage. Dass es so prinzipiell auch von den USA her als die Weltordnung zementiert war, in der mit der Amerika wirtschaftet, von der es strategisch ausgeht, auch das hat seinen Grund nicht einfach in ökonomischen Rechnungen, sondern in den strategischen, also auch in den höheren machtpolitischen Rechnungen, die Amerika angestellt hat, dass es sich einen ganzen Westen auf die Art und Weise organisiert, der nicht bloß kapitalistisch wirtschaftet und auch für die USA zur Verfügung steht, sondern der fest als strategische Größe im Weltkriegsszenario, also als Beiträger zur amerikanischen Weltmacht fungiert. Das sind die, insofern ist deine Frage nicht unberechtigt, weil sowas wie, naja, man hält sich an die Konkurrenz, weil sie einem nützt, ist nur die eine Hälfte der Antwort. Die andere Hälfte ist, weil es ein strategisches Weltmachtkonzept war, was seine ökonomische, aber auch seine strategische, also seine machtpolitische Seite gehabt hat. Aber wie gesagt, wie weit das gereicht hat und wie sehr amerikanische Macht reicht, und dafür ist der Trump ja das Beispiel. Ich will nur so viel sagen, um auch mal dem Trump gerecht zu werden. Der ist auch nicht weniger ambitioniert als die europäischen Politiker, die ihm vorwerfen, dass er eine Weltordnung in Frage stellt, aus der sie doch allen Nutzen bezogen haben. Der ist eben, sobald er als Unzufriedener, als kämpferischer Nationalist der amerikanischen Weltmacht antritt, sobald er sich auf den Standpunkt stellt, ich will nicht mehr Garant sein, sondern ich will als Konkurrent die Mächte, gegen die mich durchsetzen, die mir meine Erfolge streitig machen. Ich rechne von Amerika als national geschädigter Nation aus, und zwar prinzipiell. In dem Maße besinnt er sich erstens auf die amerikanische Macht als quasi den Garanten und sagt, diese Garantie ist eigentlich die Schädigung Amerikas, die Macht will er hinfällig machen. Die korrigiert er prinzipiell, und zwar nicht mehr, also er setzt nicht mehr auf berechnende Einbindung der Konkurrenten. Das war eigentlich die Antwort auf deine Frage. Das war das alte US-amerikanische Vorherrschaftsprogramm. Eine Weltmachtordnung, in der Amerika als Führung unterwegs ist und in der Amerika auch als ökonomischer Konkurrent und mit seinem Dollar erfolgreich ist. Das definiert der Trump von der Unzufriedenheit mit den Resultaten her, als Schwäche Amerikas, die er ausbügelt. Und so prinzipiell, wie er das als Schwäche definiert, ergreift er auch die Perspektive, das auszubügeln, nämlich mit amerikanischer Macht nicht bloß die Konkurrenz zu korrigieren, sondern die machtvoll aufgewachsenen Konkurrenten zu bekämpfen. Also deren Machtaufwuchs, gleich deren ökonomischen Zuwachs, als das zu nehmen, was er zugleich auch ist, als Zuwachs an Konkurrenzmacht gegenüber den USA, als Aufwuchs in der Machtkonkurrenz, gerade gegenüber China macht er das gelten. Und sich darauf zu besinnen, amerikanische Macht ist immer noch die Basis dafür gewesen, dass die aufsteigen, nämlich der Verzicht auf ihren zweckmäßigen, amerikadienlichen Einsatz. Ich sagte, ich will das nicht weiter ausweiten, sollte vielleicht dann den Trump selber nochmal irgendwann zum Thema einer Veranstaltung machen. Aber diese prinzipielle Korrektur, die nicht mehr auf Einbindung der Konkurrenten, sondern auf machtvolle Durchsetzung gegen sie berechnet ist, mit dieser Antwort bleibt der Europa eigentlich nicht nur die bisherige Ordnungsleistung schuldig, sondern er kündigt und greift damit auch alles an, worauf Europa mit seiner deutschen Führungsmacht erfolgreich gegen die USA gesetzt hat, den Weg, wie die erfolgreich zur ökonomischen Großmacht aufgestiegen sind, ergreift die Freiheit der von ihm als anti-amerikanisch identifizierten Geschäfte europäischen Kapitals an, in und mit Amerika, und er kündigt prinzipiell die von Amerika garantierte zivile Weltordnung und stellt damit überhaupt grundsätzlich die deutsch-europäischen Erfolge bei deren Ausnutzung in Frage. Und am Ende untergräbt er auch noch die Grundlage des innereuropäischen Friedens und damit die aus dieser ökonomischen Vormacht erwachsene Führungsrolle Deutschlands, dank der es die EU-Staaten auf den ökonomischen Erfolg des Euro festlegt. Also so kommt von amerikanischer Seite jetzt, also von der Garantiemacht, die sich neu auf ihren Kampf um die Wiederherstellung, um die Durchsetzung ihrer Weltmachtrolle besinnt. So kommt von der Seite auf der europäische Weg an ein Ende. Also der Widerspruch wird da unhaltbar, und unhaltbar ein Widerspruch zwischen Mächten ist immer, er wird zum Gegensatz zwischen ihnen, dem eine der Seiten aufkündigt. Der Widerspruch, dass das europäische anti-amerikanische Aufstiegsprojekt seine positiven Grundlagen in den Garantieleistungen der amerikanischen Weltmacht hatte, gegen die Europa aufsteigen wollte und aufgestiegen ist. Und dieser Widerspruch, der wird jetzt erstens von den USA überhaupt auf die Tagesordnung gesetzt und mit der Kündigung einseitig aufgelöst.
Aber was heißt das für die USA umgekehrt? Weil das ist ja eine einseitige Kündigung der bisherigen berechneten Einbindung der europäischen Konkurrenten, die zum Gang gemacht hat und jetzt kündigt. Das ist ja noch identisch damit, den puren Gegensatz zu den Europäern als Schädiger amerikanischen Weltmarkterfolgs. Das ist ja identisch damit, was sie sich als neuen Zugewinn des American First sich da ausrechnen, wenn nämlich andererseits die früher berechnet eingebunden wurden, sich ihrerseits nur noch wirtschaftskriegerisch stellen zu den USA.
Ich sagte einfach die europäische Antwort. Ich glaube, die ist ein Stück weit, wenn man so will, die Ablehnung, jetzt ein ganzes neues Thema zu eröffnen. Was bedeutet das für Amerika? Ja, dieser Widerspruch ist damit ja nicht aus der Welt, dass er zum Gegensatz gerät. Sondern was damit eigentlich für Europa auf der Tagesordnung ist, jetzt komme ich auch auf das Ausgangszitat zurück, was da der Grund und die Perspektive für die Anklagen und anti-amerikanischen Gehässigkeiten der europäischen Macher und ihrer Öffentlichkeit ist. Und wenn Sie den Trump für mehr oder weniger unzurechnungsfähig und national-egoistisch verbohrt, gemeingefährlich für die ganze Welt erklären. Und an die globale Verantwortung Amerikas erinnern, um gleichzeitig dabei die Gefährdung ihrer europäischen Konkurrenzerfolge beschwören, die die USA schützen soll, also hinnehmen soll. Ja, dann ist das auch eine Auskunft, dass sie die Botschaft von Trump verstanden haben. Nämlich die ringen jetzt um eine Antwort, die heißt, wir geben doch unsere Ambition nicht auf. Sondern Europa und Deutschland ist schon viel zu erfolgreich unterwegs, ist viel zu ambitioniert, hat Interessen in aller Welt, hat sich Amerika als ökonomisch ausnutzbaren Markt erobert, als dass sie sich jetzt mit Trump und dessen Ansagen irgendwie arrangieren. Europa verteidigen ist eigentlich eine gar nichts Konservatives, nichts Bewahrendes, nichts, da nimmt man sich in irgendeiner Art und Weise zurück, sondern das ist ambitioniert und berechnend zugleich. Und die erste Berechnung geht mal drauf, es braucht mehr Anstrengungen seinerseits, also von Europa, um sich überhaupt machtvoll für die sich auf die ganz beziehenden, weltbeziehenden Interessen, für die mit Amerika konkurrierenden Ansprüche an die Welt zu befähigen. Also das ist, Europa beweist von seiner Seite auch, dass gegen die ganzen Anklagen der Putin bringt die Gewalt wieder in die Welt und der Trump ist zerstörerisch und gewalttätig unterwegs. Europa selbst beweist mit seinem Bedarf danach, Europa muss doch zum gestaltungsfähigen Subjekt werden. Und ich lese das Gabriel-Zitat nochmal, da steht das drin, Europa muss doch zum Machtsubjekt werden. Wenn Europa nicht die Welt gestaltet und Amerika nicht mehr die alte Weltordnung garantiert, dann machen sich womöglich andere Mächte breit. Das nennt er Vakuum. Da entsteht ein Vakuum, in das stoßen dann andere rein. Das kann sich Europa nicht mehr leisten. So, das ist die Perspektive. Mit Trump ist das in der Welt, mit Putin ist es sowieso schon immer in der Welt. Wenn die ganze Welt voller Machtkonkurrenz ist, die unter der Europa jetzt leidet, wenn ihm die Garantien der amerikanischen Macht abhanden kommen, dann muss er sich selber zu mehr Macht hinentwickeln und gleichzeitig ist das Leiden, dass gerade Deutschland in Europa selber der Beweis dafür ist, dass die europäische Konstruktion für diesen Zugewinn gar nichts taugt. Das macht nämlich dann und gleich, wenn sie so hoch angesiedelt ist, wir wollen als in gewissem Sinn als konkurrierende Macht global unterwegs sein, dann ist Macht gerade von Deutschland aus, gerade von den europäischen Vormächten aus, nichts mehr, was man wirklich teilen oder vergemeinschaften kann und will. Noch die allerersten Einsätze zu mehr militärischer Zusammenarbeit, zu sowas wie einer europäischen Verteidigungsunion, scheitert daran, dass beim erstbesten Fall Deutschland sagt, aber der französischen Atommacht schließt sich nicht einfach. Also hier zeigt sich, dass der ganze Erfolg Europas zum Konkurrenten Amerika so sehr herausfordert, dass es sich auf seine Macht besinnt. Und dass umgekehrt Europa sich als zu schwache, als notleidende, als zu viel Zugeständnissen und zivilen Verkehr genötigte Unmacht definiert. Also das zu den Segnungen des freien Weltmarkts und des europäischen Projekts. Also, Europa ist nach innen und nicht als weltpolitischer Akteur gegründet worden. Erste Lüge. Europa ist nicht gleich als weltpolitisches Machtsubjekt gegründet worden, sondern als Mitmacher bei amerikanischer Weltmacht. Aber als weltpolitischer Akteur ist es von Anfang an in diesem geschilderten Sinn als ökonomisches und damit auch zur Macht aufwachsendes Konkurrenzprojekt in die Welt gekommen. So, jetzt kommt diese Friedensleier. Es sollte nach den verheerenden zwei Weltkriegen Frieden im Inneren und Wohlstand schaffen. Gut, das habe ich erledigt. Aber die Welt ist unbequemer geworden. Was sagt so ein Mensch eigentlich? Die Welt war für Deutschland bequem. Was heißt da bequem? Also das ist schon gar nicht, wir haben Frieden gehalten oder sonst was. Hier ist bequem schon, da waren unsere Interessen unterwegs, ohne dass wir immer gleich an machtvolle Einsprüche gegen die haben rechnen müssen. Das ist Bequemlichkeit, die da der Gabriel im Weltmarkt beansprucht. Ja, mit seinen Interessen bequem unterwegs sein. So, also die Welt ist unbequem geworden. Ja, von dem Standpunkt ist sie für Deutschland wirklich unbequem geworden. Und nun merken wir, dass es selbst bei großen wirtschaftlicher Prosperität in unserem Land keinen bequemen Platz an der Seitenlinie internationaler Politik mehr für uns gibt. Na gut, also hier wird das ganze europäische Programm wie ein nicht mehr haltbarer Verzicht definiert. Wir haben eine Verantwortung nicht wahrgenommen, wo auf dem Seitenlinie ist immer beim Spielfeld, da wo die Elf sich rumtreiben und sich wechselseitig auf die Füße treten. Das sagt der, dahin muss man als Deutschland eigentlich dabei sein. Das war vielleicht mal irgendwann gerechtfertigt. Aber jetzt mit der wirtschaftlichen Prosperität, da geht das nicht mehr. Wir brauchen einen Platz mitten auf dem Platz. Und das ist also nicht eigentlich weniger als wir spielen mit, sondern es ist die ja immer auch gleich ein Stück Schiedsrichterrolle mit beantworten. Wir müssen einsehen, entweder wir versuchen selbst in dieser Welt zu gestalten oder wir werden vom Rest der Welt gestaltet. Ich weise nur darauf hin, also gestalten, ich hoffe, das ist jetzt nach meinen vielen Ausführungen klar, gestalten ist gleichbedeutend mit Verantwortung in der Welt tragen. Aber das Schöne ist hier, gestalten ist hier mal ausdrücklich kein Gemeinschaftswerk. Entweder wir gestalten und nicht die anderen gestalten die Welt, sondern die gestalten uns. Ja, uns als die, also hier auch ein schöner Ausdruck dafür, ein blumiger, dass Machtkonkurrenz im Weltmaßstab ausschließend ist. Dass man da nicht sagen kann, da tun wir uns zusammen und wir gestalten eine schönere Welt, sondern der sagt, hier haben wir es, wir sind als Macht gefragt, weil sonst machen wir uns ohnmächtig und machen andere mächtig, geben anderen Macht über Deutschland als eben weltpolitischen Subjekt. Gut, Rückzug der USA unter Trump aus der Rolle des verlässlichen Garanten des westlich geprägten Multilateralismus. Ja, verlässlicher Garant, wie gesagt, da wollte ich ja schon dazu sagen, verlässlicher Garant ist, wenn man das bei den Amis beklagt, dann beklagt man eben diese Leistungen, mit denen man selber weltpolitisch gewirtschaftet hat. Dass die Welt für die USA nicht länger eine globale Gemeinschaft ist, sondern eine Arena, eine Kampfbahn, na gut, ist der Auftakt dazu, da muss man selber kämpfen. Aber ist in dem keine globale Gemeinschaft mehr. Woran merkt das Deutschland eigentlich? Ja, an dem, was vorher gesagt wird, plötzlich stehen wir an der Seitenlinie, plötzlich sind unsere global engagierten Interessen gar nicht mehr geschützt. Das war doch das, was die globale Gemeinschaft war. Und also, ja, er hat es mit den Bildern von Fußballplatz und Kampfbahn und so. Ja, Wettbewerber. Und sagt als Wettbewerber und manchmal sogar als Gegner, die man bisherige Partner in den USA war, wenn eben die USA ihre Partner war. Und das sagt der, der damit eigentlich so etwas wie eine ideelle Feindansage an Amerika macht. Der damit sagt, wenn Amerika uns diese Ordnungsleistungen schuldig bleibt, mit denen wir groß geworden sind, dann ist damit eben ein Kampf eröffnet, dann ist damit die USA mit Trump nicht mehr unsere verlässliche Grundlage, nicht mehr die Nation, von der wir die Sicherung unseres Aufstiegswegs erwarten können. Also, und jetzt Antwort, nur wenn die EU ihre eigenen Interessen definiert und ihre Macht projiziert, kann sie überleben. Die Machtprojektion, also Interessen definiert, und da ist Interessen definiert, die gibt es doch, denkt man. Also Interessen definieren heißt, gegenüber anderen Nationen die eigenen Interessen als Anrecht klar macht. Als Anrecht aufstellt, das ist dort klipp und klar sagen, woran sich die anderen zu orientieren hätten. Dass die eigenen Interessen sich gegen Ansprüche von ihnen richtet und dass man auf denen als Anrecht besteht und dann heißt es, und deswegen Macht projizieren. Und Macht projizieren, das ist, das, da wirft man nicht einfach was an die Wand, was ja Projektion ist, sondern man macht seine Interessen, also projiziert die in die andere Nation hinein, man macht die Macht voll in ihr geltend. Man nötigt die, sich an denen auszurichten. Das ist Machtprojizieren. So, das ist das gleiche Überlebensprogramm. Deutschland muss mehr in die eigene Stärke und in die Einigkeit und Kraft der EU investieren. Das ist der Auftrag und das große Leiden. Weil das gibt die EU so nicht mehr her und Deutschland wäre der Letzte, der sagt, und dafür arrangiert es sich mit den anderen Beteiligten in Europa. Also die EU verteidigen, sonst stehen wir vor den Trümmern. Wir brauchen eine Schubumkehr. Das ist ja bei einem Raketen. Wenn wir nicht in einigen Jahren vor den Trümmern der EU stehen wollen und damit übrigens hilflos in der Welt. So, das ist eigentlich das Verlangen nach einem ganz anderen Europa. Das hatte ich gemeint, das hat nichts. Wir verteidigen was nichts Defensives. Ausgerechnet die Macht, die den Zusammenhalt Europas ökonomisch und was die Souveränitätsfragen angeht, zu einem gewissen Ende gebracht hat. Selber damit unzufrieden ist, sagt hier, Europa überlebt nur, Europa ist also nur das, was für Deutschland tauglich ist. Weil die Staaten gibt es ja hinterher alle noch. Europa stirbt ja nicht. Das deutsche Projekt Europa wird hier definiert. Entweder taugt es eben für dieses Machtprojektionsprogramm, oder Deutschland sagt, es ist in Trümmern. Na gut, das ist jetzt so eins, das, der ist ja jetzt nicht mehr unser Außenminister, aber erwartet nicht, dass der Neue was anderes macht. Der anders gesonnen wäre. Dazu wollte ich einen Beitrag machen, dass es kein, sagt man da, keine Alltagspolitik ist, sondern Prinzipien der internationalen Konkurrenz, der ökonomischen Machtkonkurrenz ist, was da